Pferde brauchen einwandfreies Heu. Doch wie ist es um die Pferdeheuqualität in Österreich bestellt? Dieser Frage gehen wir im heutigen Podcast nach, unter dem Thema Agrarscience, Wissen kompakt der HPLV Raumberg-Gumpenstein. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich darf meinen Kollegen, Abteilungsleiter, Ingenieur Reinhard Resch, bei mir begrüßen. Er ist unser Top-Fachmann, wenn es um Grundfutterqualität im Allgemeinen geht. Und er hat gemeinsam mit dem Futtermittellabor Rosenau und auch Pferdefreunden in ganz Österreich ein großes Pferdeheuprojekt durchgeführt. Es erwarten Sie sehr viele interessante Ergebnisse und auch wertvolle Tipps, wie man einwandfreies Heu erzeugen kann und wie man dieses auch in der Praxis erkennt. Lieber Reinhard, herzlich willkommen im Podcast.
Freut mich sehr. Grüß dich.
Reinhard, vielleicht zu Beginn. Warum ist das Thema Heu in der Pferdehaltung so ein großes Thema?
Erstens aus der Tradition heraus wird das Pferd eigentlich schon immer mit trockenem Futter gefüttert und es ist natürlich das Heu in erster Linie prädestiniert dafür. Man könnte die Pferde natürlich auch mit einer gewissen Feuchtigkeit in Form von einem Gärfutter versorgen, aber es wird in der Pferdepraxis recht kontroversiell diskutiert.
Okay.
Da gibt es Vorurteile und Ängste, die damit verbunden sind. Ich sage nur das Wort Kotwasser zum Beispiel, das durchaus ein Problem darstellen kann. Da braucht es Professionalität, um dieses gut managen zu können, ein feuchteres Futter.
Okay, und das Gleiche haben wir brauchen natürlich auch bei den Pferden ein sehr gutes Heu, einwandfreies Heu. Warum sind die Pferde da empfindlich?
Die Pferde sind von den Atemwegen her, könnte man sagen, sensibler als vielleicht andere Tiere. Allerdings muss man sagen, die Pferde werden auch wesentlich älter als Rinder zum Beispiel. Mhm. Es ist nicht außergewöhnlich, wenn ein Pferd über 25 Jahre alt wird. Mhm. Und allein, wenn man jetzt sich vorstellt, wenn man jetzt verpilztes, staubiges Futter über viele Jahre verfüttert, wird sich das irgendwann auch ausdrücken in Atemwegserkrankheiten.
Gilt auch für den Pferdehalter, oder?
Ja, ganz richtig. Man kennt ja auch von den Landwirten die sogenannte Pharmalunge. Mhm. Das ist nichts anderes als eine ständige Staubbelastung mit Pilzsporen im Endeffekt auch. Schimmelpilze sind da ein wesentlicher Grund, warum es zu solchen respiratorischen Krankheiten kommen kann.
Von welchen Mengen reden wir eigentlich? Wie viele Pferde haben wir in Österreich?
Ja, die offiziellen Zahlen vom Ministerium gehen von 130.000 Stück Pferden aus. Das war die Erhebung 2019. Mhm. Ich nehme an, das ist mittlerweile wieder etwas angestiegen. Das
steigt ja ein bisschen. Ja. Und wie viel fressen dann die Pferde Heu? Fressen die viel Heu?
Die fressen viel Heu. Also man könnte es wissenschaftlich runterbrechen und sagen, pro 100 Kilo Lebendmasse sind es beim Pferd durchaus 1 bis 1,5 Kilo Heu. In Summe sprechen wir
pro 100 Kilo, ja. Okay, wenn jetzt ein Pferd 500 Kilo hat, dann sind wir halt bei 8, 9 Kilo.
Ja, richtig. Also 200.000 Tonnen Heu werden etwa verzehrt pro Jahr in Österreich.
Und das sind riesige Mengen. Das sind ja einige im Verhältnis zu Rindern, ist das ganz schön viel, oder?
Das ist nicht so wenig, wenn man sich die gesamte Heuproduktion in Österreich anschaut. Da kann man sagen, das sind ungefähr 900.000 bis 1 Million Tonnen. Mhm. Da reden wir dann von 20-25% des produzierten Heus, was nur für Pferde eigentlich
Es ist eine riesige Menge.
Wird, ja.
Gut, jetzt der Pferdeheuprojekt. Warum habt ihr das Projekt überhaupt durchgeführt? Wer waren deine Partner? Und dann kommen wir zu den Ergebnissen ein bisschen.
Es ist ja nicht unbekannt und unter den Pferdehaltern auch ein leidiges Thema, diese Krankheiten, die bei den Pferden auftauchen und rückzuführen sind eben auf Schwierigkeiten mit der Futterhygiene. Mhm. Und Futterhygiene kann man zusammenfassend sagen, sind Erreger aus der bakteriellen Seite oder aus verpilzter Ebene.
Okay.
Durch Schimmelpilze kontaminiertes Heu oder Futter generell führt im Endeffekt dann mit den Jahren zu Schwierigkeiten.
Okay, sowohl im respiratorischen Bereich, aber auch im Verdauungsbereich, oder?
Ja, klarerweise auch im Verdauungsbereich, weil natürlich auch solche verpilzten Futtermittel auch eine gewisse antibiotische Wirkung teilweise haben. Das kennt man ja von den Penicillin zum Beispiel, ist ja typisch. Und wenn jetzt gute Keime im Verdauungstrakt auch gestört werden, kommt es durchaus zu Verdauungsstörungen.
Okay, ja, das kennen wir ja von Menschen im Prinzip. Ja, und der Pferd ist ja sozusagen kein Wiederkäuer. Der ist ein bisschen unempfindlicher, ich will es auch nicht überziehen, aber ist so, gell?
Das Pferd unterscheidet sich jetzt vom Verdauungstrakt doch ziemlich stark von einem Wiederkäuer. Mhm. Es hat ein ganz anderes Verdauungssystem. Sehr prominent ist der Blinddarm. Mhm. Der ist riesengroß und dort findet ein Teil der Faserverdauung sogar statt. Mhm. Okay. Von der Futteraufnahme unterscheiden sich die Pferde gegenüber einem Rind zum Beispiel maßgeblich, weil das Pferd, das frisst eigentlich immer kleine Portionen, aber ständig.
Mhm. Ja, ja.
Und das ist man vielleicht als Rinderhalter gar nicht gewohnt. Dort legt man zweimal am Tage vor, traditionell. Und das wird dann entsprechend gefressen. Das ist wär's fürs Pferd gar nicht so gut, gesundheitlich.
Ja. Okay. Jetzt gehen wir aber zum Projekt zurück. Warum habt ihr das Projekt gemacht und wer waren die Partner?
Das Projekt haben wir dahingehend gemacht, weil einfach das Bewusstsein Richtung einer guten Pferdeheusituation nicht ausreichend genug gegeben ist in Österreich. Wir sehen das immer wieder, dass eben sehr schlechte Qualitäten
gehandelt werden, produziert werden, oder?
Das ist wirklich miserabel, den Pferden da vorgelegt wird. Und wir brauchen da auf Basis von Fakten einmal eine Ebene, wo wir sagen können, auch zu den vielleicht beratungsresistenten, traditionellen Pferdehaltern, die eh alles wissen, ja, dass man aufgrund von einer Analyse der Nährstoffe, aber auch der mikrobiologischen Befundung wirklich die Fakten auf den Tisch legt, was tatsächlich da ist.
Gut, wie ist es jetzt vorgegangen im Projekt? Ihr habt Proben gezogen auf Pferdebetrieben in ganz Österreich eingeschickt?
Ja, es wurde ein bundesweites Projekt ausgeschrieben und den Pferdehaltern die Teilnahme ermöglicht. Das geht einher mit einer Probenziehung und die wird auf den Betrieben durchgeführt. Die Betriebe können auch unter Anleitung gewisser Informationen die Probe selber ziehen, aus einem Ballen heraus oder aus einem Heustock und die Probe dann in ein Futtermittellabor einschicken.
Das war in dem Fall Rosenau, oder?
Das war das Futtermittellabor Rosenau in Wieselburg. Und die haben die Möglichkeit, zum relativ preis-leistungsmäßig sehr guten Tarif eine mikrobiologische Befundung auch durchzuführen.
Okay.
Und wir haben in den letzten 5 Jahren die Befunde, die sich jetzt angesammelt haben, ebenfalls ausgewertet in diesem Pferdeheuprojekt. Okay. Aber speziell fürs Pferdeheuprojekt 2023 wurde auch ein Fragebogen ausgeschickt an die Teilnehmer, wo wir unterschiedliche Fragen zum Management der Futterernte, der Futterlagerung speziell gestellt haben.
Und du hast das dann praktisch in der Auswertung bei der Interpretation der Ergebnisse genutzt. Wie viele Proben habt ihr dann in etwa gehabt für deine aussagekräftige Auswertung?
Wir haben in Summe über 700 Proben zur Verfügung gehabt, wobei vom Projekt mit den Teilnehmern und Fragebögen, da haben wir etwa 50 nur gehabt. Mhm. Das wäre sicherlich interessant, wenn die Teilnehmerschaft da prominenter wäre, und weil die Aussagekraft natürlich dann noch besser sein kann.
Okay, ja. Dann schauen wir ein bisschen auf die Ergebnisse, oder?
Sehr gerne.
Ja, was kannst du zur Futterqualität, zur Hygiene einmal sagen vielleicht?
Wir haben ja schon vor Corona ein derartiges Projekt durchgeführt. Also wir haben jetzt einen tatsächlichen Vergleich durchführen können.
Das heißt, du hast schon
das zweite Projekt
Wann war das?
2018/19.
Und das hast du jetzt verglichen mit den jetzigen
Zahlen? Das haben wir jetzt verglichen.
Und wie schaut es da aus? Sind wir besser geworden oder schlechter?
Ja, wir sind etwas besser geworden.
Okay.
Also es gibt einen positiven Trend, vor allem im Bereich der Bakterien und der Hefen.
Okay.
Da hat es signifikante Verbesserung eigentlich der Heuqualitäten gegeben. Man könnte sagen, wenn man jetzt die Einwandfreiheit beurteilt in Prozent, waren das vor 10 Jahren, war nur jede dritte Probe einwandfrei.
Okay.
Jetzt sind wir auf einem Stand, wo jede zweite Pferdeheuprobe einwandfrei ist.
Das heißt, wenn der Resch Reinhardt in 10 Jahren wieder ein Projekt macht oder in 5, dann hoffen wir, dass für 3 Proben 3 einwandfrei sind, oder?
Ja, das erfahrungsgemäß so hoch sollte man die
Ziele nicht schrauben.
Die Kirschen nicht hinaufhängen. Wir setzen natürlich ambitioniert unsere Empfehlungen. Wohlweislich, dass die nicht von jedem jetzt strikt umgesetzt werden. Also der Fortschritt ist hoffentlich da, aber wird dauern.
Aber Forschung wirkt, das sieht man schon.
Forschung wirkt. Mhm. Ein bisschen ein Wermutstropfen ist bei den Schimmelpilzen zu beobachten. Da war vor 10 Jahren auch die Situation schon so, dass 30% der untersuchten Heuschargen eine Lagerverpilzung aufgewiesen haben.
Okay.
Und von dem Status haben wir uns leider nie so sehr verbessert. Da sind wir nach wie vor auf rund diesen 30%.
Gut. Jetzt haben wir gehört, es gibt noch Potenzial und es hat Veränderungen gegeben. An welchen Schrauben kann ich drehen, um in der Hygiene voranzukommen?
Wenn man die Gewohnheiten der Pferdehalter in Richtung Heu anschaut, sieht man es häufig, dass Ballenware, Pressballenware verwendet wird.
Weil sie gut transportierfähig ist, oder?
Sie ist gut zu transportieren, ist auch gut zu verkaufen, zu handeln sozusagen und bietet einen dichteren Stauraum sozusagen. Also man hat weniger
Platz,
Kubaturbedarf und da liegt ein bisschen die Gefahr dahinter.
Okay, was heißt das jetzt? Sollen wir lose Heu kaufen nach Möglichkeit, oder?
Ja. Das wäre sehr wünschenswert, je geringer die Verdichtung von so einem Heuballen ist, umso weniger stark waren die im Endeffekt Lager verpilzt. Also wenn man die Hand sozusagen an der Stirnseite noch eindrücken kann, dann ist das schon ein gutes Zeichen.
Du empfiehlst, wenn Heu gekauft wird oder in den Handel kommt oder produziert wird, es möglichst locker zu pressen und nicht mit aller...
Ja, nicht mit aller mechanischen Gewalt.
Richtig. Weil wir haben ja sehr gute Maschinen aus der Silagebereitung, die super feste Ballen produzieren.
Dort, das ist für die Heuproduktion. Bei den Silagen
brauchen wir eine starke
Verdichtung. Da wollen wir eine lockere Verdichtung haben, weil einfach das Wasser dann nicht in den Ballen eingesperrt wird. Das Wasser kann durch die Lockerheit wie durch einen Kamin fast durchziehen. Deswegen wäre es auch gut, die Ballen so zu lagern, dass die nicht am Boden stehen. Überhaupt schon gar nicht auf dem Erdboden. Ideal sind Paletten, die einen gewissen Luftdurchzug ermöglichen und dann kann die Feuchtigkeit, die restliche, die im Heu, im frisch eingelagerten Heu noch drinnen ist, kann die relativ gut entweichen.
Okay. Traust du dir zu sagen, jeder festgepresste Heuballen ist schlecht? Nein, das kann man
nicht
sagen.
Nein, das wäre jetzt
das wär natürlich, die falsche Botschaft, oder?
Das wäre die falsche Botschaft, absolut. Also wir haben ein Risiko ungefähr, dass 20% der Fest gepressten Ballen in Richtung einer Lagerverpilzung gehen.
Das heißt, wenn ich sehr gute Produktionsbedingungen habe, ein trockenes Wetter gehabt habe auf dem Hof, kann ich durchaus ein bisschen fester pressen, dann kippt es nicht, aber im Schnitt das Risiko ist erhöht, sagen wir es einfach einmal so.
Ja, genau. Jetzt werden sich viele denken, naja, was der Resch erzählt, das stimmt nicht. Jetzt hat er gerade vorhin gesagt, 30% der Ballen sind lagerverpilzt, jetzt sind es nur mehr 20. Wir haben natürlich diese Information der Pressdichte nicht von allen Teilnehmern gehabt, sondern nur jetzt aus dem Projekt raus. Und es war tatsächlich so, die Einsender fürs Pferdeheuprojekt, die waren wesentlich besser. Also da hat man schon gemerkt, die sind diejenigen, die setzen sich mit der Qualität schon intensiver auseinander, bemühen sich und erzielen auf dieser Ebene schon sehr gute, wünschenswerte Qualitäten. Diejenigen, die jetzt noch nicht das Bewusstsein haben, ja, mhm, die hauptsächlich aus Problemen heraus die Proben für die mikrobiologische Analyse eingeschickt haben, da ist das Problem natürlich noch größer.
Okay, ja, das heißt, du hast eigentlich unterschiedliche Zielgruppen, sind alles Pferdehalter, aber die anderen schicken ein, weil sie ein Problem am Betrieb haben oder in der Gesundheit und möchten wissen, warum. Ja. Und die anderen haben im Projekt mitgemacht, weil sie sich vielleicht auch bestätigen wollen, dass sie es gut machen.
Richtig.
Okay, aber im Schnitt gibt es doch sehr gute aussagekräftige Ergebnisse. Gut, unter Dachtrocknung ist das ein Thema?
Absolut, ich bin sehr dankbar für diese anschließende Frage, weil die lockere Pressung von Ballen ist auch dahingehend ein sehr großer Vorteil. Wenn man eine Ballentrocknungsanlage zur Verfügung hat, wo durch Ventilation, also durch Heubelüftung, die Trocknung wesentlich schneller geht, also auf dem natürlichen Weg, dann soll man diesen Vorteil durchaus nutzen.
Das ist aber jetzt ein Thema für den Betrieb, der das Heu erzeugt, weil das bringt mir nichts, wenn ich noch 3 Monate dann belüft.
Nein, also das ist unmittelbar nach der Einfuhr des Erntegutes als Pressballen oder auch als lose Heu, wäre es optimal, so eine Belüftungsanlage nutzen zu können. Ja. Das kann natürlich auch von einem Dienstleister erfolgen. Ja? Man muss das möglicherweise nicht selber haben, wenn man in der regionalen Umgebung eine Belüftungsanlage hat, die man mitnutzen kann. Als Pferdeheubetrieb ist das durchaus interessant. Okay. Weil man hat als Pferdebetrieb eine andere Erntezeit als ein Rinderbetrieb. Der Rinderbetrieb ist mit der Heutrocknung schon fertig. Mhm. Da kann man vielleicht jetzt in der Zeit, wo der Rinderbetrieb die Anlage nicht nutzt, als Pferdebetrieb sein Heu trocknen zum überschaubaren Preis, denke ich, mhm, und man braucht selber keine Anlage errichten.
Okay.
Das wäre durchaus sinnvoll.
Du hast gesagt, Hygiene, es gibt bakteriell und die Verpilzungsgeschichte. Ja. Wann habe ich Bakterienprobleme?
Generell haben wir mikrobiologische Probleme, wenn der Wassergehalt zu hoch ist im eingelagerten Futter. Mhm. Bis zu einem Wassergehalt von 14% haben wir keine lagerungsfähige Situation erreicht. Also wir wollen innerhalb von 3 Tagen, wenn es optimal läuft, den Wassergehalt so reduzieren, dass er dann weniger als 14% hat. Mhm. Ein sonnengetrocknetes Bodenheu ohne Belüftung hat in der Regel noch 20% Wasser drinnen. Mhm. Also das ist zu hoch. Mhm. Und das braucht mehrere Wochen, bis das letzten Endes durch Mikroorganismen, da spielen eben Bakterien und Pilze die Hauptrolle, dass die das Wasser konsumieren und dann letzten Endes auch diesen geringeren Gehalt erreichen. Dann spricht man von Lagerstabilität.
Ist Sauberkeit ein Thema bei der Ernte?
Ist auch ein Thema. Du sprichst jetzt wahrscheinlich die
Futterverschmutzung
an. Ja. Keime befinden sich natürlich auch in der Erde, im Erdboden. Und speziell Pilze und Bakterien können übertragen werden von Erdpartikeln, von Staub, auch ins Futter. Und wenn die Feuchtigkeit ausreichend ist, dann vermehren sich die klarerweise auch unter den Bedingungen.
Das heißt, da spielen die Regeln wie nicht zu tief mähen, dichter Pflanzenbestand, locker und solche.
Absolut.
Okay.
Also nochmal zur Unterdachtrocknung. Durch die schnellere Trocknung haben wir hier deutliche Vorteile in der Futterhygiene. Das Futter ist wesentlich geringer von der Staubigkeit und wir haben vielleicht einen Anteil von 10% bis 15% maximal an Chargen, die noch eine Lagerverpilzung aufweisen. Das ist schon ein riesiger Fortschritt in der futterhygienischen Qualität.
Futterhygiene und Pflanzenbestand, gibt es da ein bisschen Zusammenhang? Kann man da was ableiten aus deiner Praxis heraus?
Beim Pflanzenbestand muss man nur insofern aufpassen, wenn die Ernte des Pferdeheus relativ zu einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium
ausgewachsenes Futter, also spät
die Ernte. Pferdeheu wird ja gerne sehr als Strukturfutter verwendet, wo die Halme schon entsprechend lange sind und wir haben hohe Faseranteile.
Das ist ja kein Nachteil fürs Pferd prinzipiell.
Allerdings, man hat natürlich schon ein relativ altes Futter. Und die Pflanzenblätter beginnen vom Boden weg an abzusterben mit der Zeit, mit der Reife der Pflanzen. Ja. Das heißt, dort kommt es auch schon zu Prozessen des Verderbs, mikrobiologische Prozesse. sieht man Verpilzungen auch schon mit freiem Auge. Das heißt, wenn man so ein Futter erntet, zu einem späteren Zeitpunkt, wäre es auf jeden Fall super, das mit einer Schnitthöhe von 10 cm abzumähen, ja, und nicht mit 5 cm.
Und der Pflanzenbestand, das ist ja Untergras betont, oder wo viele Untergräser in einem Mischbestand drinnen sind, ja, dann sind die schon verdorben.
Richtig,
oder
genau.
Und die Obergräser, ja, sind noch schön grün, aber da, wenn ich das dann gemeinsam ernte, dann kann ich ein Problem produzieren.
Na,
das
klar.
Heißt, der Pflanzenbestand muss schon auch, sollte zusammenpassen zur Nutzung.
Es soll ein vitaler, gesunder Pflanzenbestand sein, der eigentlich für die Pferde prädestiniert ist. Mhm. Da sollen gar nicht so viele Kleearten drinnen vorkommen und auch nicht so viele Kräuter.
Ja.
Weil Kräuter haben oft einen anderen Lebenszyklus als die Gräser. Die sterben, wenn man einen Löwenzahn zum Beispiel hernimmt, ja, der blüht schon sehr früh, die Blätter sterben dann ab. Und das ist natürlich bei einer späteren Ernte dann alles in einem verdorbenen Zustand. Und das kriegt man dann ins Futter rein.
Okay. Das macht Probleme. Das heißt, Pflanzenbestand ist auch ein wichtiges
Pflanzenbestand
Thema.
Pflanzenbestand ist ein wichtiges Thema, auch in puncto der Inhaltsstoffe.
Mhm. Ja, was meinst du mit Inhaltsstoffen?
Ja, da geht es nicht nur um die Struktur, um die Zellwandbestandteile, die wir natürlich brauchen, mhm, fürs Pferd. Da geht es auch durchaus um Eiweißgehalt.
Das ist ja dann meistens in den Zellen sehr, ja, stark. Fettgehalt ist in, ja, den Zellen.
In den Blättern der Pflanzen, mhm, stark vertreten. Und wir haben aber auch den Zucker. Ja, also die leicht lösliche, energiereiche Kohlenhydratfraktion ist durchaus auch ein wichtiges Thema.
Warum ist das so wichtig?
Wenn der Zuckergehalt zu hoch ist, dann wird dieser sehr schnell verfügbar im Verdauungstrakt der Tiere.
Okay.
Und das kann zu Verdauungsstörungen führen, die ähnlich wie beim Rind, wenn es zu Übersäuerungen im Pansen kommt, sich in einer Hufkrankheit niederschlagen.
Okay.
Wir sprechen da von einer Hufrehe.
Okay, und ja, ist das jetzt, wenn ich ein spät geerntetes Futter habe, was ich ja in der Pferdehaltung eher habe, ist da der Zucker dann noch ein Thema?
Das hängt von den einzelnen Pflanzen ab, die wir tatsächlich im Pflanzenbestand drinnen haben. Es gibt Gräser, die haben, oder generell die Familie der Gräser, hat deutlich mehr Zucker enthalten als Leguminosen oder Kräuter. Dennoch wollen wir jetzt im Pferdeheu eher die Gräser haben, aber nicht die zuckerreichen Reihen.
Okay, es gibt also Arten und, ja, sogar Sorten,
richtig,
Unterschiede beim Zuckergehalt, oder?
Wenn man an die Arten der Reihgräser oder Weidelgräser denken, die wurden ja speziell für die Weide in Gunstlagen
gezüchtet,
kann man sagen, oder propagiert, vermehrt, weil sie einen sehr hohen Futterwert haben und einen sehr hohen Anteil an leichtlöslichen
Kohlenhydraten,
Zuckern. Die sind sehr gut verkehrbar und liefern wahnsinnig schnell Energie. Das will man beim Pferd eigentlich nicht haben.
Okay, das heißt, beim Pferd braucht man Obergräser und das eher so die, ja, älteren Arten, sagen wir mal, Knaulgras und solche Dinge, oder?
Durchaus, vielleicht nicht die modernsten, mhm, Sorten, die sehr blattreich sind, sondern durchaus auch viele generative Triebe machen, mhm, die entsprechend dann
Fuchsschwanzfaser
liefern. Ja, Fuchsschwanz wäre durchaus eine Pflanze, die halt im ersten Aufwuchs sehr früh die Faser schon zur Verfügung stellt.
Ja, okay. Ja. Gut, kann man auf der extensiven Seite, ist da auch irgendwas zu beachten? Ich denke jetzt an Extensivflächen, ja, die nur sehr selten gemäht werden, die aus der Produktion genommen werden. Oft wird ja genau aus diesen Flächen dann Heu produziert und...
Die traditionellen Pferdeheu-Nutzer, ja, oder Erzeuger lieben den ersten Aufwuchs, der ist sehr obergrasbetont und liefert, mhm, genau das Futter, das sie bevorzugen. Deswegen, dieser späte erste Nutzungszeitpunkt erlaubt in der gesamten Saison des Jahres eigentlich dann nur noch einen zweiten Aufwuchs.
Mhm.
Ja, dank Klimawandel kommt vielleicht noch eine Weide dazu.
Mhm. Als zwarer Halb sozusagen.
Zwarer Halb, ja, im Endeffekt. Wohlweislich der zweite Aufwuchs, das Grummet, dann gar nicht mehr so beliebt ist, weil es schon eher feiner strukturiert ist.
Mhm.
Unsere Analysen haben gezeigt, dass aber im Grummet im Durchschnitt genau die richtigen Fasergehalte da wären, die wir wünschen.
Okay.
Ja, mhm. Da sprechen wir von 28-33% Rohfaser.
Okay, das heißt, man kann nicht generell sagen,
Der zweite Schnitt ist nicht. Also,
nein, das kann man nicht sagen.
Man kann durchaus den zweiten Schnitt verwenden. Das ist eine wichtige Botschaft.
Absolut.
Man braucht nicht nur den ersten zu nehmen und muss den zweiten verkaufen oder was weiß
Entscheidend ist die Faserlänge. Mhm. Die soll im Durchschnitt 20 cm sein. Also man braucht lange Pflanzen. Mhm. Man soll jetzt nicht durch einen Ladewagen eine Messerbestückung im Schneidwerk drinnen haben in der Pickup, weil sonst werden die Teile zu kurz. Mhm. Je länger die Teile für die Pferde sind, umso langsamer und stetiger wird gefressen.
Okay, okay. Aber wie schaut es mit Giftpflanzen aus? Das Thema Giftpflanzen ist schon auch ein Thema, oder? Gerade im Pferdebereich, extensive
genau. Flächen. Genau, ich habe ja schon gesagt, der erste Nutzungszeitpunkt ist spät und das ist prädestiniert für extensives Grünland. Zweischnittige bis dreischnittige Flächen und die Gefahr, dass wir hier Giftpflanzen reinbekommen, hängt damit zusammen, dass der Entwicklungszyklus von Giftpflanzen oft auch dem sehr gut angepasst ist. Einer späten ersten Nutzung.
Mögen es nicht früh genutzt werden, weil da kommen sie unter Stress, holen sie wieder aus. Aber wenn ich denen Zeit gebe und sich etablieren lassen oft ist ja sozusagen, das sind ja Flächen, die man nicht so gut im Auge hat vielleicht, weil man nur selten mäht.
Also ist ein Risiko da. Wenn Pflanzen zur Blüte kommen können oder aussamen können, ist das natürlich die ideale Vermehrungsstrategie für viele Kräuter vor allem. Mhm. Denken wir nur an die Herbstzeitlose als Exempel. Und die haben eine starke Giftwirkung, die auch durch die Heuproduktion oder auch durch die Silierung nicht allzu sehr reduziert wird. Mhm. Wir kennen auch Pflanzen aus den Weiden heraus, aber durchaus auch aus den Wiesen, die sogenannten Kreuzkräuter, Jakobskreuzkraut, Wasserkreuzkraut etc. Die haben andere Giftstoffe enthalten, die Pyrolyzidin-Alkaloide sind es.
Was ist das jetzt wieder?
Die sind stark leberschädigend zum Beispiel. Mhm. Ja. Mhm. Also die Art der Giftstoffe, die kann sich in den Pflanzen sehr unterschiedlich zeigen und bei einer Aufnahme der Pflanzen sind die Symptome der Giftstoffe auch recht unterschiedlich. Mhm.
Mhm. Das heißt, durchaus wäre es wichtig, den Pflanzenbestand auch noch vor der Ernte im Auge zu behalten.
Absolut richtig. Wenn man selber produziert, hat man die Möglichkeit, das Feld oder die Felder zu begehen und zu kontrollieren, inwieweit gibt es Giftpflanzen, kann ich die in einzelnen kleinen Gruppen oder so oder als Einzelbekämpfung rausnehmen, ausgraben, wie immer man das macht, das wäre sehr gut, um eine größere Verbreitung dieser Giftpflanzen zu unterbinden. Kauft man Futter zu, hat man die Kontrolle dann nicht mehr. Da kann man nur sozusagen forensisch arbeiten und aus dem vorliegenden Material hoffentlich Giftpflanzen erkennen und dann eine Charge reklamieren.
Kann man das im Futtermittellabor anschauen lassen?
Theoretisch schon. Mhm. Giftstoffe sind natürlich mit speziellen Analysentechniken ermittelbar. Das ist meistens recht kostenintensiv und braucht eine spezielle Analytik.
Okay. Das heißt, das wird wahrscheinlich eher dann der Fall sein, wenn ich bei den Tieren Probleme erkenne, dass ich dann ins Futter schaue, und speziell dann die Analyse ansetzt und schaue, ob das Futter vielleicht kontaminiert
richtig,
ist, oder?
Richtig. Mhm. Also wenn das Giftpflanzen sind, egal ob das jetzt ein Goldhafer ist oder ob das jetzt andere prominente Giftstoffe sind, die enthalten sind, da muss man sich schon Klarheit darüber verschaffen, weil das kann bei entsprechenden Dosen, die aufgenommen werden, zu gesundheitlichen Problemen bis zu schwerwiegenden Erkrankungen führen.
Ja.
Dahingehend muss man aber auch eines sagen, die vorher angesprochene Verpilzung vom Heu ist ja auch in einem gewissen Sinne toxisch oder kann toxisch sein. Hier sprechen wir von sogenannten Mykotoxinen. Das Wissen um Mykotoxine hat man aus dem Kraftfutterbereich oder aus dem Getreidebereich heraus, ist deutlich mehr entwickelt als jetzt im Bereich der Grünlandpflanzen. Hier gibt es eine Reihe von toxischen Stoffen, die man untersuchen kann. Wir wissen aber noch gar nicht genau, wie sich die alle im Geschehen dann auswirken.
Es gibt schon Obergrenzen, teilweise ist dann habe ich kumulative nicht, Dinge, dass ich mehrere habe. Okay.
Richtig.
Mhm. Wenn wir jetzt du wärst ein Pferde, haltender Betrieb, du kaufst Heu zu, kann ich das Heu optisch beurteilen? Einmal hinsichtlich Risiko, Hygiene, wie geht man das an? Wie schaue ich ein Heu, wie spricht man ein Heu an?
Ein Heu spricht man auf dem Betrieb in erster Linie sensorisch an. Das heißt, mit den Sinnen, die ich selber zur Verfügung habe, mit den Händen, mit den Augen, versuche ich die Qualität zu bewerten. Und dazu gibt es hilfreiche Schemen, die eine Orientierung bieten nach Farbe, nach Geruch, nach Verunreinigung, aber auch das Angreifen der Struktur, das Gefüge zu fühlen. Und beim Angreifen merkt man auch, ist das Futter klamm oder ist es wirklich trocken. Die Feuchtigkeit kann man ja auch bestimmen sensorisch. Das sind dann schon sehr gute Hinweise, die in Summe dann eine erste Bewertung zulassen.
Okay, wir werden zum Podcast, würde ich vorschlagen, so eine Tabelle dazulegen auf unserer Homepage, dann kann man sich das durcharbeiten einmal, oder?
Ja, das ist absolut sinnvoll. Es gibt momentan für Pferdeheu, aber noch keine österreichische Version. Es gibt aus Deutschland eine Anleitung und aus der Schweiz.
Okay.
Die sind beide durchaus in Anwendung. Ich denke, wenn man die modernen Gesichtspunkte der Bewertung mit einbezieht, ja, hätten wir, was diese Bewertung betrifft, durchaus noch einen Entwicklungsbedarf.
Das heißt, du wirst was erarbeiten.
Da wollen wir auch raus, in Österreich in Kooperation mit den Partnern der DLG an so einem Schlüssel weiterfeilen und den auch öffentlich machen.
Okay, ja, super, super. Wenn man jetzt Heu hat, wo man glaubt, die Qualität passt nicht ganz, gibt es technische Möglichkeiten, das jetzt noch in den Griff zu kriegen? Entstauben, sage ich jetzt als Beispiel.
Stäube in der Pferdehaltung sind generell ein Thema. Das hängt nicht allein nur mit dem Futter zusammen. Da kommt ja die Einstreu zum Beispiel auch dazu. Mhm. Ja, also auch das Stroh oder Einstreumaterialien können staubig sein. Und da gibt es verschiedene Eintragsquellen.
Auch die Einstreutechnik spielt
auch die Einstreutechnik, richtig. Mhm. Also da gibt es durchaus einige Faktoren, die jetzt so respiratorische Schwierigkeiten bei den Pferden fördern können, wo man aktiv gegenwirken könnte. Beim Heu gibt es solche Methoden, die auch angeboten werden. Man spricht dann von Bedampfung, von Heubedampfung, um eben teilweise zu hygienisieren, ja, den Keim sozusagen mit der Dampfwirkung, der heißen Dampfwirkung auch etwas zu reduzieren, abzutöten vielleicht sogar.
Wie kann man sich das technisch vorstellen?
Da gibt es ja entsprechend eine Möglichkeit, das Heu zu waschen zum Beispiel oder durch eine Dampfschleuse durchzuführen, um so eine Befeuchtung, Hygienisierung in kurzer Zeit zu erreichen.
Okay.
Das Maßgebliche dabei ist, dass die Staubbelastung sofort weg ist. Das ist fürs Pferd wahrscheinlich sofort eine gewisse Entlastung jetzt von diesem Staubdruck.
Okay.
Weil wenn man so ein verpilztes Heu mit der Heugabel jetzt einfüttert sozusagen, da merkt man, da steigen sehr leicht schwebende Partikel in die Höhe in Form von ganz feinen Staubteilchen. Das ist aber kein Staub von der Erde, es sind meistens Pilzsporen.
Okay, die das Pferd aufnimmt und der Pferdehalter natürlich auch.
Dahingehend gibt es natürlich auch, ja, könnte man sagen, Richtwerte, Orientierungswerte, wie viel von diesen Sporen, das sind 100.000 in der Keimgruppe 5, 1 Million würde heißen, das Heu ist verdorben und darf laut Futtermittelhygieneverordnung, das ist eine europäische Norm, nicht mehr in Verkehr gesetzt werden und die Tiere dürfen das eigentlich auch nicht mehr fressen.
Okay, also es gibt Grenzwerte dafür.
Ja, Grenzwert ist eine eigene Definition, da muss man ein bisschen im Detail sich anschauen. Ja, genau. In dem Fall sind es Orientierungswerte.
Okay. Gut, Fehlt uns noch ein wichtiger Punkt, den du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchtest, wenn es um Heuqualität geht in Pferdehaltung?
Ich denke, wenn die Pferdehalter sollten sich nicht vor guter Qualität fürchten. Mhm. Man darf durchaus ein bisschen früher das Heu ernten.
Du sprichst den Erntetermin an.
Wir haben gesehen in den Untersuchungen, dass 80% der untersuchten Pferdeheuproben eigentlich sehr faserreich waren. Ja. Das hängt dann vom Leistungsbedarf der Pferde ab, was sie tatsächlich für eine Futterenergie brauchen. Aber es muss nicht immer zur Samenreife sehr, sehr spät immer alles geerntet werden, weil da ist ja fast keine Energie mehr drinnen.
Und gleichzeitig futtert man dann vielleicht auch Kraftfutter oder Pellets dazu, die erstens teuer sind, zweitens
um den Bedarf dann zu decken,
günstiger werden.
Das ist fürs Pferd dann auf der anderen Seite gar nicht so gut. Also meiner Meinung nach, und das teilen auch die wesentlichen Fütterungsexperten auch in der Pferdewirtschaft, soll man einen Fasergehalt etwa von bei Heulage bis 25%, aber bei Heu 28 bis 32, 33% Rohfaser haben. Mhm. Da liegen wir deutlich drüber. Also durchaus früher ernten.
Nicht extrem.
Nicht verdichten.
Nicht verdichten das Heu.
Ja, und entsprechend die Schnitthöhe mit 10 cm wählen bei einem älteren Pflanzenbestand. Schauen, dass die Trocknungszeit nicht allzu lange ist, bis das Wasser die 14% erreicht. Idealerweise mit einer Heubelüftung das Ganze durchführen. Dann hat man sehr gute Chancen, auf einwandfreies Pferdeheu zu kommen, und die Pferde werden es danken.
Gut. Reinhard, ich danke dir für das interessante Gespräch. Ich denke, es ist einiges dabei gewesen, das für die Zuhörerinnen und Zuhörer wichtige Botschaften sind, wie man ein gutes Heu erzeugt, wie man Pferde gesund erhält. Ich wünsche dir für deine Arbeit weiterhin alles Gute. Du hast gesagt, du wirst Richtlinien herausgeben, Empfehlungen herausgeben für Pferdeheu und auch Richtwerte, sagen wir so. Dafür danke ich dir und ich wünsche dir alles Gute für deine Arbeit. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Zusehen. Auf Wiedersehen bei AgrarScience, Wissen kompakt, der HPLV-Raum bei Kumpenstein. Raum bei Kumpenstein.